Wir leben in einer Welt, in welcher zwei Systeme nebeneinander existieren. Es gibt ein System des Schauens, das, was ich sehe, das, was ich wahrnehme, sinnlich wahrnehme. Und es gibt ein System des Glaubens. Mit dem Glauben verbinde ich auch gleich, das sage ich gleich am Anfang, das Thema Gnade. Wir sind Christen, wir kennen Jesus, wir kennen das Kreuz, wir kennen seine Auferstehung, wir kennen seine Liebe. Mit Glauben verbinde ich gleich Gnade. Das sage ich am Anfang, weil ich habe festgestellt in der Vorbereitung, meine Predigt, da kommt es manchmal ein bisschen zu kurz. Also ich setze voraus. Und zum Thema Glauben möchte ich heute Morgen einen Altbekannten mitbringen. Ich habe Abraham dabei. Und ich lese gleich, ich habe auch den Text vergessen, also du musst zuhören, schon nicht schlecht. Ich lese aus Hebräer 11, Vers 8 bis 10, da heißt es, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen im Land der Verheißung, wie in einem fremden Land, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Wenn ich fragen würde, jeder Einzelne soll in ein paar knappe Sätze Glauben für sich definieren. So, dass es kurz, bündig und dass jeder versteht, weiß ich nicht, ob das klappen würde. Das Thema Glauben, das ist so, dass wir in Hebräerbrief eine Definition haben. Hebräer 11, Vers 1. Interessiert mich heute nicht. Kannst du nachlesen? Schlage ich vor. Du kannst heute Nachmittag Hebräer 11, Vers 1 nachlesen. Da gibt der Hebräerbriefschreiber eine Definition vom Glauben. Aber gleich anschließend zitiert er jene Menge Zeugen des Glaubens im Alten Testament, um das zu untermauern, um das zu beschreiben. Weil nur mit einer Definition kommen wir nicht aus. Glaube, das ist für einen Christ sein Leben. Glaube, das ist so einfach oder so kompliziert wie dein Leben. Das dringt durch alle Bereiche hindurch und deshalb, wenn du dein Leben in drei Worte fassen kannst, kannst du Glauben in drei Worte fassen. Das glaube ich aber nicht. Das glaube ich nicht. Wir sind dafür zu kompliziert. Und deswegen ist Glauben tatsächlich so etwas sehr Komplexes, sehr Umfangreiches. Wir haben seit Freitagabend ein neues Auto. Ja, ist so entstanden, weil wir einen Unfall hatten. Ist nichts passiert, war nur Blechschade, wir waren auch nicht schuld. Aber das Auto ist komplett kaputt, wir haben ein neues Auto gebraucht. Hat sich so gefügt. Das Auto war da auf dem Hof vom Autohändler, 2 Jahre alt, sah fast neu aus, sieht neu aus, so ein neues Auto habe ich noch nie gehabt. Und hat gepasst, preislich hat es gepasst, mit der Versicherung alles. Haben wir gedacht, okay, dann steigen wir um, wir nehmen ein neues Auto. Das Auto hat nur eines, es hat Sonderausstattung drin. Das hätte ich mir nie gewünscht, wenn ich das gewollt hätte. Also ich hätte so ein neues Auto mit so viel Sonderausstattung nie gekauft. War aber nun mal drin, ja. Ich habe das Auto nicht rausgesucht. Am Freitagabend sind wir drin gesessen oder der Autohändler hat sich auf dem Fahrersitz gesetzt und hat uns erklärt, wie man mit dem Auto fährt. Welche Knöpfe für die Scheibenwischer, für das Licht, für Lenkrad und so weiter. Und dann hat er sich auf den Beifahrersitz gesetzt und hat uns erklärt, was mit diesem Touchscreen auf sich hat, mit den ganzen Einstellungen, mit den ganzen Knöpfen, mit den ganzen... Er hat 5 Minuten gebraucht, um zu erklären, wie das Auto fährt und 20 Minuten gebraucht, um zu erklären, wie dieses Touchscreen funktioniert. Und er hat abgebrochen. Ich habe irgendwann abgeschaltet, innerlich. Und ich habe gedacht, kann ich mir eh nicht merken. Für mich war nur eines wichtig, von dem alles, was er erzählt. Worauf kann ich nicht verzichten? Damit das Auto fährt. Was ist wichtig? Alles andere ist nur Schnickschnack. Und ich habe gedacht, Glaube ist das Gleiche. Verstehst du? Glaube, das ist so umfangreich in deinem Leben. in meinem Leben auch, dass es manchmal, es gibt das Ziel, worauf es ankommt, und es gibt die ganze Sonderausstattung, was man alles drum hat, und die haben ihren Zweck und Sinn, verstehst du? Ich will es nicht schlecht machen. Ich denke nur, dass wir manchmal auf die Sonderausstattung fixiert sind und das Ziel, warum wir überhaupt Glauben haben, das vielleicht an uns ein bisschen vorbeigeht. Es wirkt wie ein Vorhang, alles andere ist wichtiger oder wird groß. Verstehst du, das Bildschirm, das leuchtet so, das ist richtig einladend. Ja? Als wir unser erstes Auto mit Bluetooth hatten, war es klar, wir fahren nur mit dem Auto, wo Bluetooth drin ist, weil da kann man sein Handy dran schließen. Wie das Auto fährt, das war egal. Kennst du bestimmt. Was ist die Grundidee im Glauben? Was ist die Grundidee im Glauben? Verstehst du? Und deswegen mag ich Abraham. Abraham, das ist der, der ganz am Anfang war. 1. Mose, kannst du nachlesen, wenn du sein Leben nicht kennst. Wenn du aber im christlichen Bereich aufgewachsen bist, vielleicht warst du in der Kinderstunde, in der Kinderkirche, dann hast du von Abraham öfter gehört. Der hat dich begleitet, immer, weil er so wichtig ist. Bei Abraham gibt es noch keinen Tempel. Bei Abraham gibt es keine Schiffstüte. Es gibt kein Gesetz Mose, kam erst später. Das gibt das alles gar nicht. Und das ist nicht unwichtig, verstehe mich nicht falsch. Das ist alles dem Volk gegeben, weil sie es gebraucht haben. Aber wir wissen genau, dass genau das alles ihnen mal zum Fallstrick wurde. Dass sie praktisch sich darin versteift haben. Und dass das Wesentliche, worauf es ankommt, das hatten sie vergessen. Bei Abraham, du entschuldigst meinen Ausdruck, aber es gibt Glaube ohne religiöse Sonderausstattung. Glauben pur. Es geht um das Wesentliche. Wir dürfen uns mit Abraham auf das Wesentliche konzentrieren. Gott spricht zu Abraham und er führt ihn und Abraham glaubt. Und von diesem Glauben wollen wir lernen. Aus dem Text, den ich gerade gelesen habe, möchte ich 3 Grundpfeiler einfach herausskizzieren. Es geht um Berufung, um Gehorsam und um Ziel. Und diese 3 Begriffe, die können wir variieren mit 3 anderen Begriffen, das heißt Verheißung, Nachfolge und Hoffnung. Die Begriffe werden uns begreifen heute Morgen. Das Leben von Abraham war nicht anders als von den anderen Menschen in seinem Land. Er war wohlhabend. Das steht in unserer Bibel, er war wohlhabend, er hat viel Vieh gehabt. Das heißt, er hat sicherlich in seinem Land gut gelebt. Warum kommt er auf so eine Idee auszuziehen? Wie kommt er auf so eine Idee auszuziehen, das alles hinter sich zu lassen und irgendein Land zu suchen? Er kennt es noch nicht. Und die Antwort kennst du natürlich. Das war doch nicht seine Idee. Das war doch nicht seine Idee. Gott hat ihn dazu berufen. Er ist dazu auserwählt worden, genau den Weg zu gehen. Gott hat sich für Abraham entschieden. Wenn du hier sitzt, im Gottesdienst, oder wenn du den Gottesdienst bei dir von zu Hause aus anschaust, das wäre der erste Punkt für dich, dass du hier sitzt und das verfolgst, dass du dich für die Gottessache interessierst, dass du dich irgendwann für den Glauben sogar selber entschieden hast, hat seine Grundlage in Gottes Berufung. Du bist ein Erwählter, ein Berufener. Es ist ein Ruf Gottes in deinem Leben ergangen. Und der Ruf Gottes, das ist nicht einfach ein Ruf, dass er Hello ruft, sondern der Ruf Gottes ist mit einer Bevollmächtigung verbunden. Ich habe geschrieben, eine Ermächtigung, aber Ermächtigung ist heutzutage ein bisschen schwierig als Wort. Er bevollmächtigt dich tatsächlich, das weiter, auf den Weg weiterzugehen. Das ist der Ruf Gottes. Das verlieren wir manchmal aus den Augen, als ob wir für den Glauben uns entschieden hätten. Haben wir ja, natürlich. Aber verstehst du, es ist ein Ruf Gottes vorausgegangen. Ohne diesen Ruf Gottes kannst du gar nicht das entscheiden. Das geht gar nicht. Abraham wäre nie auf die Idee gekommen. Gott hat sich für Abraham entschieden. Wir vergessen das manchmal. Ich meine, das, was wir alles tun, alles entscheiden, alles machen, das ist natürlich, steht natürlich für uns im Vordergrund. Natürlich, das sehen wir auch. Ja? Das ist das, was wir sehen. Aber dahinter steht Gottes Bevollmächtigung, dass er dich gerufen hat. Das darfst du präsent vor Augen haben. Das darfst du wissen. Die Jünger haben das vielleicht auch vergessen und sie haben es vielleicht falsch verstanden. Deswegen muss Jesus sie einmal korrigieren, Johannes 15. Da sagt er zu seinen Jüngern, nicht ihr habt mich gewählt. Ich habe euch gewählt. Abraham hat sich seine Berufung nicht ausgesucht, Gott hat ihn erwählt. Und wann hat er das gemacht? Also ich meine nicht bei Abraham, ich meine bei dir und bei mir. Und da steht ein Wort in der Bibel, das ist, also man kann das so sagen, aber das ist, wenn du darüber nachdenkst, das ist so gewaltig. Paulus, Epheser 1, Vers 4. Er hat uns vor Grundlegung der Welt erwählt. Wenn du den Satz einfach so gedankenlos weitersprechen kannst, dann hast du nicht verstanden, was in dem Satz drin steckt. Weil da drin steckt der allmächtige Gott, die Ewigkeit und du bist drin. Mitte drin. Und es ist die Rede von einer Ewigkeit, die vor unserer Zeit war. So weit können wir gar nicht denken. Wir müssen uns mit diesen Gedanken nicht hundertprozentig befassen. Ich kann es auch nicht kapieren, ich kann es dir auch nicht erklären. Eines ist so, das dürfen wir Gott überlassen. Aber eine Tatsache ist, dass er von Anfang an dich gekannt hat und von Anfang an dich genau da wollte, wo du bist. Das ist was Gewaltiges. Es ist für mich schon oft ein Trost gewesen. Egal in welcher Situation du steckst, das ist ein Trost gewesen, dass Gott sein Auge auf mich geworfen hat. Und wie ist es dann konkret passiert? Also, dass er mich vor Grundlegung der Welt erwählt hatte, war ich aber nicht da, ich konnte nichts hören. Wie hat es in deinem und in meinem Leben passiert? Es ist so passiert, dass ganz einfach er geredet hat. Er hat geredet, er hat zu mir geredet, ich war vielleicht 20 und auf einmal, ich habe in einer Welt gelebt, wo Gott gar nicht gab, wo es Gott gar nicht gab. Und auf einmal treffe ich auf Karin, auf meine Frau, dann komme ich in eine Welt, wo Gott gibt. Also Gott hat sie mir gegeben, aber der war für mich nicht wichtig. Und auf einmal ist er wichtig. Und auf einmal hat es gefunkt. Ich verstehe es bis heute nicht. Und du sagst vielleicht, ja, das war bei mir anders. Also ich bin halt in eine christliche Familie aufgewachsen. Das war nicht so spektakulär. Aber du hast ja deine Familie auch nicht rausgesucht. Du hast einen Schöpfer, der für dich gedacht hat. Du hast einen Schöpfer, der genau das alles gelenkt hat. Und durftest von Kindes an das Wort Gottes kennenlernen. Du durftest mit Gott in Kontakt treten. Das ist ein Segen. Das ist ein Segen. Wir sind manchmal sehr stark aufs Spektakuläre. Bitte, das ist ein Segen, wenn du in eine christliche Familie aufgewachsen bist. Du darfst das richtig wertschätzen. Also es ist ein Ruf ergangen in deinem Leben. Das darfst du festhalten. Gott hat sich für dich entschieden. Das heißt, Glaube hat seinen Grund in dem Ruf Gottes. Und nicht in den Gehorsam von Abraham. Das müssen wir festhalten. Da gründet Glauben. Da gründet Gnade. Ist es wichtig, das zu wissen? Ist es wichtig? Ist es wichtig, dass ich weiß, dass am Anfang Gott mich berufen hat? Ist es nicht einfach wichtiger zu wissen, ich bin halt noch dabei? Ist auch wichtig, dass ich noch dabei bin, ja? Es gibt ein altes Lied, glaube ich, wo es heißt, nicht dass der Anfang wird gekrönt oder das Ende. Also ich muss halten bis zum Schluss. Das ist wichtiger. Aber ich sage dir eines, für das, was jetzt kommt, ist es unheimlich wichtig, dass du weißt, dass eigentlich Glaube nicht ein Werk von dir ist. Glaube ich ein Werk Gottes. Glaube ich ein Werk der Gnade. Glaube ich ein Werk Gottes. Weil wenn es kein Werk Gottes ist, dann fängst du an, selber zu basteln und zu tun und zu werkeln und dich anzustrengen und dich zu bemühen, bis es irgendwann ein Werk von dir wird. Es geht jetzt um Nachfolge. Das alles praktisch, dass wir das falsch verstehen, dass wir denken, ja, Auf einmal muss ich mich bemühen, ich muss glauben, da kommt sowas, ich muss glauben dann, und dann ist das ein Werk von dir. Und dann wird Glaube kein Geschenk mehr, sondern ein Werk. Und dagegen spricht das ganze Evangelium. Dagegen spricht das ganze Evangelium. Wir bekommen das alles geschenkt. Und das ist deshalb so wichtig, weil der zweite Punkt bei Abraham war die Tatsache, dass er mit der Berufung gleich aufgefordert wurde, sein Land zu verlassen. Das heißt, die Berufung von Abraham war gleich mit dem Befehl verbunden, rauszugehen. Jesus macht es nicht anders. Bei Jesus heißt es, folge mir nach. Also wir werden von Jesus berufen und dann heißt es, folge mir nach. Und dann haben wir einen Weg zu gehen. Ja, der ist manchmal nicht schön, der ist manchmal anstrengend, definitiv. Definitiv. Und trotzdem ist diesen Schritt nachzufolgen immer noch Gnade. Das ist ein Schritt, das aus dem Glauben entsteht. Das ist Gnade. Das ist ein Geschenk. Spätestens dann haben wir manchmal ein Problem. Weil spätestens dann denken wir uns vielleicht in unseren Gedanken, ja gut, es gibt das Teil Gottes, er hat mich berufen, hat mich bevollmächtigt und jetzt bin ich dran, jetzt muss ich zeigen, was ich drauf habe. Und dann machen wir den Fehler, dass wir einfach denken, wir vergessen die Gnade, wir vergessen, dass das alles, was wir im Namen Gottes tun, einfach alles ein Geschenk ist. Das ist deshalb, das kann deshalb so verheerend sein, weil du am Ende deines Lebens, wenn du zurückblickst auf dein Leben und du hast nicht verstanden, dass dein Leben aus lauter Gnade besteht, dass du dir dann die Frage stellst, hat es gereicht? Ganz gefährliches Spiel. Dass du am Ende deines Lebens einfach die Frage stellst, ja, habe ich richtig gearbeitet, gewirkt, ist der Herr mit mir zufrieden? Und deswegen dürfen wir das von Anfang an verstehen. Alles, was der Herr von uns erwartet und verlangt, ist lauter Gnade. Das können wir nicht laut genug sagen. Ein Geschenk. Und das erkennen wir beim Abraham an dem einen, nämlich dass der berufen wird, auszuziehen und in ein Land einzuziehen. Das nennt sich im Hebräerbrief Ort der Erbe. Es geht um eine Erbschaft. Das ist doch schön. Das heißt, Gott will ihn beschenken. Gott will ihm was geben, worauf er sich freuen kann. Es geht bei Abraham um Kinder und um Land. Aber einen Orientalen damals, größere Freude kannst du gar nicht machen. Also, es geht um Gnade in der Nachfolge. Es geht aber um Gehorsam. Es geht um Gehorsam. Das Wort steht da beim Abraham. Und man muss schon sagen, mit dem Wort Gehorsam haben wir manchmal unser Problem. Und ich sage, dass wir mit dem Wort Gehorsam unser Problem haben, ist berechtigt. Gehorsam ist kein unschuldiges Wort. Das hat seine Unschuld schon längst verloren. Auch im christlichen Bereich hat seine Unschuld verloren. Es ist mit dem Wort Gehorsam viel, viel Böses und viel Unheil passiert. Und trotzdem steht das Wort da. Es steht in manchen christlichen Büchern, habe ich gelesen, es steht von blinden Gehorsam. Und das kann ich erst recht nicht verstehen. Als ob Abraham auszieht und er hat keine Ahnung, was passieren soll. Verstehst du, er zieht doch nicht einfach so, er hat eine Verheißung vor Auge. Was er nicht hat, das ist die Wegbeschreibung. Das hat er nicht. Das heißt, er wusste nicht, wo es hingeht, das wusste er nicht, tatsächlich. Interessant ist, dass das Wort Gottes bezeichnet wird als ein Fußesleuchte. Das ist kein Flutlichtstrahler über dein Leben. Ein Fußesleuchter. Das wünschen wir uns manchmal anders. Wir wünschen manchmal, dass unser Weg komplett beleuchtet ist, wir hundertprozentig wissen, wo es hingeht. Aber Gott sagt, manchmal macht er das auch. Lob und Dank, manchmal macht er das auch, dass du praktisch einen ganz klaren Blick über dein Leben hast und du weißt genau, wo es hingeht. Aber oft ist es so, dass du diese Fußesleuchte hast und es geht Schritt für Schritt. Es wird nur der nächste Schritt beleuchtet. Es geht um Vertrauen. Abraham hat ein blindes Vertrauen in Gott. Er wusste, wer Gott ist. Aber ein blinder Gehorsam, dass er gemeint hat, ich habe keine von nichts Ahnung, das glaube ich nicht. Er wusste genau, worauf es geht. Gott hat ihn gelockt mit zwei Verheißungen, Land und Kinder. Blinder Gehorsam würde ich keinem raten. Blinder Gehorsam gibt es für mich gar nicht. Wir wollen mündige Christen sein. Also blinde Gehorsam. Ich würde niemandem in meinem Leben so viel Macht geben, dass ich sage, ich vertraue ihm blind. Das würde ich nie, dazu sind wir auch nicht berufen. Und ich habe mir geschrieben, auch kein so erfolgreicher Fernsehprediger. Bin manchmal erschüttert. Das sollen wir nicht tun, wir sollen prüfen. Du sollst alles prüfen. Das, was ich sage, sollst du prüfen. Er hat zwei Verheißungen bekommen. Deswegen konnte er rauslaufen, konnte er gehen. Er wusste zwar nicht den Weg, aber Gott hat ihm eine Verheißung gegeben, ein Ziel, eine Hoffnung. Haben wir das vielleicht vergessen, dass unsere Nachfolge einen Lohn mit sich bringt? Dass wir nicht, was sagt Jesus, keiner zieht in den Krieg und zahlt sich den Lohn selbst. Wir haben einen Gott, der sich nichts schenken lässt. Das ist alles mit Lohn verbunden. Das dürfen wir wissen. Wir trauen uns das gar nicht zu sagen, aber Petrus hat es getan. Petrus hat gefragt. Die Jünger sind da versammelt und Petrus sagt, du, wir haben alles verlassen. Was springt für uns dabei raus? Was bekommen wir dafür? So frech war er. Und wir denken, ah ja, das war schon frech. Also das trauen wir gar nicht zu fragen. Für Jesus war die Frage gar nicht peinlich. Er hat sie beantwortet. Und hat gesagt, du bekommst was. Du bekommst einen Lohn, einen Ersatz für das, für deinen Ansatz. Für deinen Einsatz bekommst du einen Lohn hier, heute und in der Ewigkeit. Ich war mir da in der Vorbereitung nicht sicher, was ich jetzt sagen soll. Weil jetzt würde ich gern einfach das konkret machen. Ich habe gesagt, die Aufruf in der Nachfolge bringt Segen mit sich. Das heißt, wenn Gott dich in der Nachfolge ruft und du folgst, dann verspricht er dir Segen. Segen. Aber Segen ist für jeder von uns vielleicht sehr unterschiedlich. Ja? Je nachdem, in welcher Situation du bist, dieses Segen hat sehr unterschiedliche Bedeutung. Du kannst auf vielerlei Art und Weise gesegnet werden. Und ich habe gedacht, der Segen von Abraham war mit dem Land der Verheißung verbunden. Abraham hat einen Segen bekommen, weil er ausgezogen ist ins Land der Verheißung. Der hat es nicht erreicht, aber das war sein Ziel. Ich habe gedacht, wo ist für uns das Land der Verheißung, das Land der Erbe? Das, was Gott uns versprochen hat. Da, wo wir gesegnet werden. Ich habe an die Corona-Krise gedacht. Schwierig, nicht dran zu denken. Und ich habe gedacht, es gibt so viele Stimmen. Es gibt so viele Sachen, die einen verrückt machen. Und es gibt die Maßnahme der Regierung. Und es gibt die Sondersendung am Fernsehen. Und es gibt die Tagesthemen. Und es gibt die ganze Demos und die ganze Gegner und die ganze Befürworter. Und es gibt Leute, die sagen, das gibt es gar nicht. Und die anderen, denen ist es egal. Und die anderen kriegen Panik. In christlichen Kreisen wissen manchmal sogar aus der Offenbarung, welche Zornschale sich ausgießt gerade. Ich weiß es nicht, ich will es nicht lächerlich machen, verstehst du? Nur ich habe keine Ahnung davon. Ich habe nur gedacht, wo ist das Land der Verheißung genau in dieser Situation? Wo will Gott mich segnen? Wo stehe ich, dass Gott in meinem Leben in so einer Krise das Sagen hat? Und man wird es nicht glauben, aber Krise gibt es ganz andere. Man wird es nicht glauben, aber es gibt außer Corona auch andere Krankheiten. Es gibt Familiensituationen, die für einen total überfordernd sind. Und es gibt innere Bestimmungen, also es gibt viele Probleme. Weißt du, die sind nicht deshalb weg, weil man nur von dem einen spricht. Für viele Leute steht jetzt die Welt Kopf wegen Corona. Und für manche andere steht sie schon lang Kopf, weil er ganz andere Probleme hat. Und wenn du hier auf der Weltkarte guckst, dann müssen wir sagen, durch Corona, wir haben schon Luxusprobleme, gell? Also, wenn du in Afrika guckst, Corona ist für sie kein Thema, sie sind froh, wenn sie überhaupt zum Essen haben. Das dürfen wir auch wissen, ja, um das Ganze ein bisschen zu relativieren. Nichtsdestotrotz, was ich der Sinn von dem Ganzen, Krisen sind manchmal einfach da, damit wir als Christ uns prüfen, wo stehe ich, in welchem Land stehe ich? Geistlich gesehen, habe ich noch mein festes Fundament? Bin ich im Land der Verheißung? Bin ich da, wo Gott mich haben will? Oder merke ich auf einmal, hoppla, ich stehe in Ägypten, ich stehe nicht da, wo die Kornkammer sind, sondern ich werde verhungern. Das heißt, ich bin nicht da, wo Gott mich füttern kann, mich versorgen kann. Gehorsam kommt von Hören. Höre ich Gottes Stimme? Lese ich Gottes Stimme, ich meine Gottes Wort? Oder lasse ich mich von Instagram verrückt machen? Höre ich alles andere, nur nicht Gottes Wort? Kann er mich überhaupt zur Ruhe bringen? Lasse ich das zu? Bin ich so gehorsam, dass ich bestimmte Sachen eben nicht höre? Dass ich ganz bewusst, ich meine, wir können nicht alles ausblenden, das ist auch nicht gut, wir leben in dieser Welt. Aber du verstehst, was ich meine. Ich kann mich von vielem verrückt machen lassen und ich kann auf einmal wieder auf Gott zugehen und sagen, jetzt rede du zu mir. Ganz bewusst, ganz gezielt, dass ich wieder zur Ruhe kommen kann. Oder sind die anderen Stimmen immer lauter? Ist mein Mana die Meinung in den Social Medien? Ist das mein Mana? Das brauche ich, da füttere ich mich damit. Oder versuche ich genau woanders, genau da, wo Gott immer noch als der Allmächtige erscheint, wo ich seine Größe sehe. Manchmal sind die Stimmen draußen so laut, dass ich Gott gar nicht mehr sehe und gar nicht mehr höre. Und ich habe den Eindruck, der ist gar nicht mehr da. Stimmt aber nicht. Und das ist das vom Inneren. Das ist also meine innere Einstellung. Wir müssen unsere eigene Gesinnung verändern. So heißt es im Neuen Testament. Ändere deine Gesinnung. Gewinne die Gesinnung Christi. Das heißt, wir dürfen unsere eigenen Vorstellungen mal beiseite schieben, manchmal über Bord werfen. Und wir dürfen die Vorstellung Jesu Christi in unser Leben einfach reinlassen. Dass er dich zeigt, wer du bist. Dass er dich zeigt, vor allem, wer er ist. Und dass er trotzdem alles in der Hand hat. Er hat trotzdem alles in der Hand. Und wie benehme ich mich damit? Also wenn ich das alles weiß, denke ich egoistisch wie alle anderen, Hauptsache ich habe Spaß? Oder gehe ich verantwortungsvoll mit der Situation um? Das gehört auch dazu. Gehe ich verantwortungsvoll mit der Situation um oder denke ich, Hauptsache ich habe mein Ding? Ja? Das gehört auch dazu. Das gehört auch sich aufhalten im Land der Verheißung, im Glauben. Abraham hat sein Land verlassen, um in das Land Gottes zu gehen und wir sind aufgefordert, unsere Gesinnung zu verlassen, unsere Lebenseinstellung ein Stück weit zu verlassen, das, was von uns, von Natur aus uns gegeben ist, um sich auf Gottes Einstellung einzulassen. Und das ist ein Kampf gegen die Stimme, die in mir Angst und Mutlosigkeit einflößern wollen. Das ist ein Kampf. Die Stimmen, die kommen von außen, die kommen aber auch von innen. Und den Kampf, den müssen wir kämpfen, damit wir wirklich an der Ort sind, wo Gott uns segnen kann. Wir wollen an den Ort sein, wo Gott uns segnen kann. Und in dieser Situation, in einer Krise, mit Ruhe und mit Frieden, dass wir zu Frieden kommen. Der dritte Punkt, die dritte Säule, ist ein bisschen merkwürdig. Also die ist deshalb merkwürdig, weil wir sie im Alten Testament gar nicht entdecken. Die entdecken wir nur hier im Neuen Testament, im Hebräerbrief. Da ist die Rede davon, dass Abraham in Zelten gewohnt hat, das ist für die damalige Zeit nicht unbedingt merkwürdig, aber dass es als Fremdling war. Das heißt, das Land, und nicht nur er, nicht nur Abraham, sondern auch der Isaak und auch der Jakob, dem die Verheißung gegeben wurde, alle drei, die haben als Fremdling gelebt in einem Land, was ihnen eigentlich zugewiesen wurde von Gott. Und die haben es nicht getan, weil es ihnen noch nicht gehört hat, sondern die haben es getan, weil sie eine viel größere Hoffnung hatten. Und das findest du im Alten Testament nicht. Das haben wir nur hier, im Hebräerbrief. Da ist die Rede von einer himmlischen Hoffnung. Da ist die Rede von einer Stadt, die Gott gebaut hat. Und auf diese Stadt hat Abraham gewartet. Als Abraham stirbt, hat er zwei Söhne. Ismael und Isaak. Ismael wird gesegnet von Gott, kannst du nachlesen. Aber für die Verheißung, die Gott ihm gegeben hat, zählt nur Isaak. Also einer. Weniger kann es nicht sein. Wo ist die ganze Nachkommenschaft? Als Abraham stirbt, hat er ein Stück Land, das so groß ist, dass er gerade seine Frau bestatten kann. Und dieses Stück Land hat er selber erworben. Wo ist die Verheißung mit dem ganzen Land? Wo ist es? Das ist doch nicht in Erfüllung gegangen. Natürlich ist es in Erfüllung gegangen. Du sagst, ja, lies doch weiter. Es geht nach Abraham, geht es doch weiter. Und es gibt das ganze Volk, das aus Ägypten auszieht, wo sie sich nicht zählen können und die ziehen ein ins Land mit Josua und so weiter. Natürlich, die Erfüllung hat sich erfüllt. Ja, ich kenne die Geschichte. Wir dürfen zu Ende lesen. Aber nicht für Abraham. Verstehst du, als Abraham stirbt, sieht er das alles gar nicht. Er sieht das alles gar nicht. Für ihn, ich habe gedacht, Mensch, was war das mit Abraham? Hat Gott ihn einen Streich gespielt? Ist er von Gott betrogen worden? Na, der Motto, ich habe mir einer gesucht, ich habe irgendjemanden gebraucht, ich verspreche ihm irgendwas und dann wird er das durch, wird ihn durchtragen und irgendwann ist er nicht mehr da und dann mache ich meine Geschichte mit den anderen weiter. Ist er zu bemitleiden? Und genau das aus dem Hebräerbrief merken wir, der Abraham, der hat mit der viel höheren Hoffnung gelebt. Der hat doch gar nicht die Hoffnung auf Kanaan gehabt. Der hat eine Hoffnung aufs himmlische Jerusalem gehabt. Es ist doch Wahnsinn. Verstehst du, Abraham, der ist ganz am Anfang der Geschichte. 1. Mose 12, 13, 14. Kannst du lesen, ganz am Anfang. Und er sieht eigentlich das, was wir in Offenbarung 21 sehen. Er sieht eine Stadt, deren Straße und deren Wände aus Edelstein, also das wird natürlich im Hebräerbrief nicht beschrieben, so stelle ich mir das vor. Alles aus Gold und aus Edelstein, das heißt nicht einmal die Goldstadt Pforzheim. Und das Wichtigste, in dieser Stadt gibt es kein Leid, kein Schmerz, Gott wischt die Tränen ab, der Tod ist nicht mehr da, das hat er vor Augen. Das hat er vor Augen. Er sieht das Ende, er sieht die Zukunft. Und mit dieser Hoffnung lebt er. Mit dieser Hoffnung lebt er. Ich habe gedacht, ich glaube, wenn ich so eine Vision hätte, würde mir wahrscheinlich einiges egal sein. Also ich vermute schon, ich meine, verstehst du, wie man lebt, man hat schon seine Probleme und seine, manchmal sind klein, manchmal sind größere. Aber wenn du so eine Vision hast, ich glaube, der Abraham hat gut damit leben können. Er hat gut damit leben können, dass er sagt, ja, gut, Kanaan wäre schön gewesen, aber also der ist darüber hinweg getröstet worden. Und bei dem Text, ich habe gedacht, das ist in unserer Bibel, aber ich habe bei dem Text mein Problem gehabt, weil ich gedacht habe, kann ich das dir heute Morgen bringen, im 21. Jahrhundert, in Deutschland? Kann ich dir sagen, das wahre Leben, das ist gar nicht hier, das ist da oben. Ist es eine Hoffnung, die greift? Oder sind wir so verankert in diesem System der Sichtbarkeit, des Schauens, wo wir sagen, ja, das kommt irgendwann. Verstehst du? Das wirkt bei uns ein bisschen wie ein Trostpreis. Als ob das wahre Leben hier wäre. Verstehst du, und das wahre Leben, also wir genießen das Leben, ich genieße auch das Leben. Also ich bin der Letzte, der dir sagen wird, du musst dich einschränken in deinem Leben, das möchte ich für mich auch nicht machen. Und es ist ein Geschenk Gottes und wir dürfen das mit Dankbarkeit annehmen. Und trotzdem steht dieses Wort bei uns. Wir haben ein Problem mit der Ewigkeit. So habe ich gedacht, in der Vorbereitung, wir haben ein Problem mit der Ewigkeit. Das ist gar nicht da, das ist heute nicht da, das sehen wir nicht. Das müssen wir im Glauben erfassen. Und es trotzdem existiert trotzdem. Das existiert trotzdem. Aus dieser Betrachtung, aus dieser Vision, aus dieses Ziel, was auf uns wartet, was unsere Zukunft wird, möchte ich zwei Punkte herausgreifen. Das erste, wir sind auf dem Weg. Wir sind nicht am Ziel. Wir sind auf dem Weg. Das heißt, auf dem Weg darf ich erwarten, dass Gott mich für meinen Weg Wegzehrung gibt. Das darf ich erwarten. Ich darf erwarten, dass er mich segnet, dass er mir hilft, dass er mich stärkt. Ich darf einiges von seinem Leben auch erfahren und erleben. Aber ich darf nicht das Ziel erwarten. Ich darf nicht das Ziel erwarten. Wir sind nicht am Ziel. Abraham hat in seinem Leben nur eine Teilerfüllung erlebt. Das war der Isaak, das war schon schön. Aber ich glaube, er hat sich gefreut. Aber die ganze Menge von Kindern und Kinderschar und Nachkommen, das hat er nicht erlebt. Das hat er nicht erlebt. Und auch das Land hat er nicht erlebt. Der war auf dem Weg und er hat einen anderen Blick gehabt. Der hat einen Blick für das echte Ziel, für die Hoffnung, für sein Ziel. Das heißt, wir dürfen mit einer viel größeren Hoffnung leben. I want it all and I want it now. Das ist keine Grundeinstellung im christlichen Glauben. Ich hoffe, das hast du gewusst. Das ist ein Lied von Queen. Ich will alles und ich will es jetzt. Du warst wahrscheinlich nicht der Einzige und die anderen haben sich nicht getraut zu fragen. Ja. Das ist keine Grundeinstellung im Glauben. Ich kann nicht alles erwarten heute. Und das ist auch nicht mein Ziel. Das ist nicht die Grundeinstellung eines christlichen Glaubens, ist nicht, ich hole mir alles, was ich kann. Das ist nicht so. Ich will meinem Gott dienen mit allem, was ich habe. Das ist das Richtige. Und das Zweite ist, Leben ohne Einschränkungen gibt es erst in der himmlischen Stadt. Auch das ist für uns manchmal ein bisschen bitter. Wir sind daran gewöhnt, dass wenn wir was brauchen, dass wir das auch bekommen. Wir leben auch in einem Land, wo fast alles möglich zu sein scheint. Ja? Es gibt andere Länder, wo dieses Bild vom himmlischen Jerusalem natürlich ganz viel größere Kraft hat, weil sie auf viel mehr verzichten müssen. Vielleicht ist unsere Gefahr, dass wir zu viel haben. Dass dieses Bild vom himmlischen Jerusalem bei uns nicht mehr so richtig greift. Das kann schon sein. Ein Leben ohne Einschränkungen gibt es erst in der himmlischen Stadt. Ich sage nicht das, damit du, die Einschränkungen, die in deinem Leben sind, einfach ein Stück weit auch akzeptierst. Es heißt nicht, dass du sie tragen musst. Verstehst du mich nicht falsch? Also wir beten dafür. Was mit Einschränkung gemeint ist, ist natürlich, ist alles Mögliche. Ich will da kein Beispiel geben. Also es geht um körperliche, um psychische, um also alles, was dich belastet. Alles, von dem du sagst, das möchte ich im Himmel nicht mehr haben. Das gibt aber erst im Himmel nicht mehr. Ein Stück weit wirst du damit leben müssen. Und das wollte ich damit sagen, das ist auch in Ordnung. Auch für Gott ist das in Ordnung. Dass du in deinem Leben Einschränkungen hast, ist von Gott ein Stück weit mit einkalkuliert. Das ist kein Hindernis für seinen Segen. Das ist kein Hindernis für seinen Segen. Nicht, dass du anfängst zu glauben, alles, was bei mir nicht funktioniert, das muss ich weg. Der Segen Gottes besteht darin, dass diese ganzen Hindernisse weg sind. Das ist nicht so gemeint. Wir werden mit Einschränkungen leben dürfen. Sage ich ganz bewusst. Ich brauche nicht alles wegzuhaben, von Gott gesegnet zu sein. Und da greift wieder das, was ich von Anfang an gesagt habe. Du bist berufen worden. Das heißt, Gott weiß genau, wer du bist. Und er weiß genau, was du hast. Und er weiß genau, was du kannst. Und er weiß genau, was du nicht kannst. Und genau so hat er dich berufen. Ich hoffe, dass wir von diesem Bild, vom Glauben von Abraham gesegnet werden. Wir werden gesegnet, weil wir über unsere Glauben vielleicht ein bisschen nachdenken dürfen. Das wünsche ich uns. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir preisen deinen wunderbaren Namen, dass wir aus deinem Wort lesen dürfen und dass wir erfahren dürfen, wie du mit den Menschen umgegangen bist, die vor uns waren. Wir wollen dir danken für deinen Ruf in unser Leben, dass du uns da die Kraft gegeben hast, die Möglichkeit überhaupt mit dir zu leben. Es kommt von dir. Und dass du in unser Leben mit Nachfolge und mit allem, was du in unser Leben möchtest, auch segnen möchtest, Herr. Wir dürfen dir nachfolgen und wir dürfen das als Geschenk sehen. Wir preisen deinen Namen, wir danken dir für deine Liebe. In deiner Liebe ist das alles gegründet. Preis sei dein wunderbarer Name. Und so segnest du jede Einzelne heute Morgen, dass jeder Einzelne sich Gedanken machen darf über den Glauben, den du geschenkt hast, der in uns wachsen darf, damit wir stark werden, damit wir alle Krisen und alle Problemsituationen einfach stabil bleiben und dich immer vor Augen haben. Und lass uns auch das bedenken, in unserem Alltag, auch wenn wir viel haben, wir haben manchmal auch zu viel, dass unser Ziel bei dir ist und dass wir hier das ein, das andere weglassen dürfen, damit wir das Ziel erreichen. Wir preisen deinen Namen dafür und wir danken dir. Amen.